Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir alle Menschen, wir benötigen alle Speise. Wir müssen uns ernähren, um zu überleben. Es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt manche Menschen, sie achten sehr genau auf ihre Ernährung, auf eine gesunde Ernährung. Manchmal ähnelt das schon bald einer Religion. Andere richten ihre Ernährung sehr an ihren Sport. Andere wiederum essen einfach das, auf was sie Lust haben. Aber eins steht fest, wir alle benötigen Speise. Vielleicht hast du heute nichts gegessen, aber wir alle benötigen Speise. Wir trinken, wir benötigen das. So hat Gott uns gemacht. Wir achten auf das, was wir essen. Wir achten auf das, was in unseren Mund kommt. Aber heute wollen wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich wichtiger, was in unseren Mund hineinkommt oder was wir von uns geben. Und Jesus macht das an einer Stelle ganz klar, dass es viel mehr Auswirkungen hat, was aus unserem Mund herauskommt, als was wir tatsächlich heute zu uns nehmen. Und darum soll es heute auch in dieser Predigt gehen. Wir haben es schon eindrücklich in Jakobus 3 in der Bibellese gehört und gelesen, welche Auswirkungen Worte haben können. Unsere Worte, sie haben Einfluss. Das vergessen wir manchmal. Mit Worten geben wir Informationen weiter und mit Worten prägen wir sehr. Wenn Eltern beispielsweise den Kindern immer wieder sagen, es ist wichtig, dass du dir deine Zähne putzt, ja, tu das, irgendwann werden sie auch der Meinung sein. Vielleicht werden sie es nicht so praktizieren, aber sie werden schon sagen, wenn jemand sie fragen wird, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Meine Tochter sagt mir häufiger, hast du deine Hände gewaschen, wenn ich nach Hause komme? Sie tut es mehr und besser als ich. Wenn die Kinder oder wenn die Eltern den Kindern immer wieder sagen, es ist wichtig, dass du gute Noten hast, damit du einmal einen guten Abschluss hast. Sie betonen das immer wieder, so werden sie genauso denken. Also Worte haben Einfluss und Worte haben auch unglaubliche Macht auf andere Menschen. Manchmal können nur drei Worte den Tag versalzen. Ja? Wenn ein Mann zu seiner Frau beispielsweise sagt, du dumme Kuh, sind nur drei Worte, aber haben Einfluss auf den ganzen Tag. Oder aber sie können den ganzen Tag versüßen. Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, ich liebe dich oder ich schätze dich oder ich werde dich heute vermissen, wenn ich auf der Arbeit bin. Es sind wenige Worte, aber sie können einen großen Einfluss nehmen. Und die Worte, die wir von uns geben, sie können die komplette Atmosphäre eines Hauses bestimmen. Das ist euch sicher auch schon mal aufgefallen. Manchmal, man kommt nur irgendwo hin, es kann auch auf der Arbeit sein, in einem Büro, und man merkt, dass eine gespannte Stimmung, auch wenn vielleicht keine Worte gefallen sind, aber es sind sicher vorher irgendwelche unfreundlichen Worte gefallen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hörte ich draußen einen Mann zu seiner Frau sagen, wenn du nicht immer so dumm daherreden würdest. Das hat etwas mit ihr bewirkt. Worte haben Einfluss. Worte haben Einfluss auf Menschen und das möchte ich ganz zum Anfang fest oder einfach wichtig machen. Worte sind nicht bloß Worte, sondern Worte haben Einfluss auf Menschen, entweder negativ oder positiv. Sie können entmutigen, traurig machen, bitter machen, Zorn bewirken, Enttäuschung anrichten, Beziehungen zerstören, ja sogar Kriege auslösen. Oder aber andererseits können Worte jemandem Hoffnung geben, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ermutigen, Freude bewirken, Mut geben, Streit schlichten, Hilfestellung geben oder sogar Menschen zu Jesus führen. Das tun wir alles mit unseren Worten. Und das sollen wir uns gleich, oder das ist mir so wichtig, dass uns das heute bewusst wird. Worte sind nicht bloß Worte, sondern wir sollen Acht geben auf unsere Worte. Sie haben Einfluss, sie prägen, sie können manchmal tatsächlich die Richtung eines Lebens, eines Menschen geben, eine Richtung geben. Die Sprache und Worte sind keine menschliche Erfindung. Das hat Gott festgesetzt. Gott hat dieses Kommunikationsmittel festgesetzt. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat die Sprache erfunden. Gott wollte auf diese Art und Weise mit uns kommunizieren. Und dank den Menschen, die einen Turm bis in den Himmel bauen wollten, haben wir heute noch viel mehr Sprachen. Und deswegen plagen sich viele Schüler heute in der Schule mit verschiedenen Sprachen. Damals gab es eigentlich nur eine Sprache. Aber die Sprache ist Gottes Erfindung. Gott hat gesprochen und wir sprechen heute. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Gott hat dieses Mittel erfunden, um sich uns zu offenbaren. Wenn wir zum Anfang der Bibel kommen, da redete Gott noch mit den Menschen. Ja? Wir lesen es, es war ganz normal, er redete mit ihnen. Er gab ihnen Informationen weiter, er sagte Adam und Eva so und das und jenes sollt ihr so machen und so weiter. Interessant ist, wenn wir dann weiterlesen, steht irgendwann mal, und sie fingen an zu beten. Ja? Irgendwann fingen sie an zu beten und die Beziehung, es war nicht mehr so normal wie gerade bei Adam und Eva, vor allem als dann Sünde diese Welt gekommen ist. Aber Worte haben einen Einfluss und Worte sind von Gott. Also Gott hat dieses Kommunikationsmittel erschaffen. Es ist seine Erfindung. Das sollen wir uns auch bewusst werden. Ich weiß nicht genau, wie ich zu diesem Predigtthema kam, aber mir ist es einfach so wichtig geworden, dass Worte so viel bewirken können. Und so oft unbedacht geredet wird und ich leider auch. Und ich mich auch in der Vorbereitung immer wieder prüfen musste, wie gehe ich eigentlich damit um und tue ich das, was ich heute sage. Aber mein Ziel ist es nicht, heute einfach nur weiterzugeben, ein paar Verse aus der Bibel, um, dass wir später rausgehen und uns besser ausdrücken, vielleicht nicht mehr so viel schimpfen oder den Nachbarn verfluchen. Darum geht es nicht. Das wäre bloß Religion, wenn wir sagen würden, okay, ich rede jetzt etwas gescheiter, ich will mich jetzt besser ausdrücken. Sondern wir wollen tiefer gehen, nämlich in unser Herz, denn unser Reden hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Es sind nicht bloß Worte, sondern die Worte haben irgendwo ihren Ursprung. Wenn jemand zornig redet, hat es einen Ursprung und das ist das Herz. Wenn jemand gütig spricht, hat das auch einen Ursprung und das ist, beginnt in dem Herzen. Und warum sollten wir darauf achten, wie wir reden, was wir reden? Nicht nur, weil sie einen Einfluss haben, das sowieso, sondern ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre gar nicht mir selber. Wenn du von dir sagst, dass du ein Kind Gottes bist, du sagst, Jesus hat meine Sünden vergeben, er ist für mich am Kreuz gestorben, ich glaube an ihn. Ich habe ewiges Leben und das wird oft betont, Jesus ist gestorben, damit wir ewiges Leben haben und das stimmt. Aber Jesus ist auch gekommen, für unsere Sünden gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben. Damit wir nicht mehr für uns selber leben, wir gehören uns nicht mehr selbst. Gesundheit. Sondern wir gehören jetzt Jesus Christus und das soll uns motivieren, seine Liebe, die er zu uns hat. Wir wollen nicht bloß bessere Menschen werden, das versuchen ungläubige Menschen auch. Sie sagen, ich will mich darin verbessern, ich will dies und jenes anders tun. Das ist nicht unsere Motivation. Wir wollen auf Jesus Christus schauen, das haben wir heute schon einige Male gehört. Er ist für uns gestorben, damit wir jetzt nicht mehr für uns selber leben. Und er hat uns auch mit dem Heiligen Geist die Kraft gegeben, dass wir nicht mehr für uns selber leben müssen und dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Das Evangelium also ist der Ausgangspunkt von allem unserem Tun. Jesus hat uns mit seinem Blut erkauft, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Ja. Das soll uns motivieren und soll nicht motivieren, oh, wenn ich das und jenes sage, was wird mein Nachbar von mir denken oder mein Arbeitskollege oder meine Frau? Was uns motivieren soll, ist, Jesus ist Mensch für mich geworden. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mich so sehr geliebt. Jetzt will ich tun, was er von mir möchte. Lasst uns hören lasst uns gemeinsam lesen aus Markus Kapitel 7, was Jesus selber sagt, was unser Reden mit unserem Herzen gemeinsam hat. Markus 7, die Verse 14 bis 23. Um kurz den Kontext zu erklären, da hat jemand mit ungewaschenen Händen gegessen. Und damals, es geht nicht um das einfache Waschen, wie wir es heute verstehen, sondern es ging um bestimmte Waschungen, ich glaube es war ungefähr bis zum Ellenbogen, verschiedene Rituale, das waren Überlieferungen der Ältesten, der Vorfahren und so musste es halt gemacht werden. Und da gab es eine Diskussion und wir lesen Markus Kapitel 7, die Verse 14 bis 23, was der Jesus davon sagt. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann. Sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Jesus stellt hier klar, die Menschen haben so sehr darauf geachtet, was nehme ich zu mir und was haben die Ältesten gesagt, was sind die Überlieferungen, wie müssen wir uns waschen vor dem Essen und so weiter. Aber Jesus zeigt etwas auf, was wahrscheinlich oft vergessen worden ist und was wir heute auch oft vergessen, nämlich das, was uns, aus uns herauskommt, uns wirklich verunreinigt und auch unser Herz offenbart. Es geht nicht bloß darum, nette Worte zu verwenden und kein Schimpfwort mehr zu verwenden. Wir sollen in unserer Beziehung zu Gott reifen. Wir wollen unser Herz behüten. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das ist normalerweise so. Aber es gibt noch eine Ausnahme. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wunderbar zu heucheln. Und das hat der Jesus den Pharisäern auch vorgehalten. Die Pharisäer, sie wussten, was sie sagen mussten, um gut dazustehen, auch wenn sie es selbst nicht taten oder davon überzeugt waren. Und so sollen wir nicht sein. Sie hatten etwas anderes im Herzen. Sie gaben andere Worte. Es war gespielt, es war eine Maske, es war Heuchelei. Und so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht bloß Hass im Herzen empfinden, aber weiterhin schöne Worte verwenden vielleicht. Sondern unsere Veränderung als Christen soll tiefer gehen als nur das, was Menschen sehen und hören können. Es beginnt mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Es gibt Dinge, die kann nur Gott in meinem Herzen sehen. Die kann niemand von euch sehen. Und es gibt Dinge, die kann Gott nur in deinem Leben sehen und niemand anders von uns. Und da sollen wir anfangen. Es soll im Herzen beginnen, bei unseren Motiven. Es geht nicht bloß darum, das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Es gibt verschiedene Religionen. Das ist ein sehr liturgischer Gottesdienst. Es gibt bestimmte Handlungen. Es werden Gebete vorgelesen, die man vielleicht selber gar nicht versteht. Und man tut es und sagt, okay, gut, jetzt ist Gott damit zufrieden. Aber bei uns ist es nicht so, wenn wir in die Schrift schauen, Gott geht es nicht nur darum, dass wir ein richtiges Verhalten an den Tag legen, sondern Gott sind auch unsere Motive entscheidend wichtig. Und dazu möchte ich 1. Korinther 4 vorlesen. Das ist eine Stelle, die mir immer wieder mich auf den Boden der Tatsache holt. 1. Korinther 4. Wir werden als Menschen schnell stolz, ja, auch wenn wir eigentlich keinen Grund dazu haben, denn der Herr ist es, der alles schenkt. Wir werden sehr schnell stolz und bilden uns etwas ein. Vielleicht, wenn wir etwas getan haben, wo wir vielleicht sichtbar waren für andere, wir meinen, wir haben einen Dienst für den Herrn getan. In 1. Korinther 4, in den Versen 4 und 5 steht, da schreibt der Paulus, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Gott wird die Absichten unserer Herzen auch offenbar machen. Gott begnügt sich nicht mit einem guten Verhalten. Gott möchte mehr. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass selbst unsere Motive heilig sind, das, was in uns ist. Er möchte uns ganz haben. Ihm geht es nicht nur um ein gutes Verhalten, womit die Menschen vielleicht um uns herum zufrieden sind, sondern er möchte uns ganz haben. Er möchte auch, dass wir ihm aus freien Stücken dienen. Also Gott möchte unser Herz. Es geht nicht bloß um gute Verhaltensänderungen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Es ist sehr, sehr gefährlich, denn das war charakteristisch bei den Pharisäern. Und ihnen sollen wir nicht gleichen. Also sollten wir uns das zu Herzen nehmen, was in Sprüche 4,23 steht, dass wir unser Herz behüten, denn daraus kommt das Leben. Ja? Wir sollen auf unser Herz achten, nicht bloß vor den Menschen leben. Das gesagt, wollen wir uns anschauen, was ist eigentlich der falsche Gebrauch unserer Worte. Und ich werde heute einige Bibelstellen vorlesen und es ist ein sehr, sehr praktisches Thema. Ich sage nicht, dass meine Auflistung vollkommen ist. Man könnte sehr, sehr viel hinzufügen. Nun, wie können wir unsere Worte oder unser Reden auf falsche Weise gebrauchen? Wir lesen es immer wieder in den Briefen, indem wir verführen. Irrlehre, falsche Lehre finden wir immer wieder in der Schrift. Wir sollen darauf achten, dass wir das nicht tun, dass das nicht, uns nicht charakterisiert. Dass wir vielleicht auch manchmal, wenn es um die Bibel geht oder um andere Dinge, wenn wir es nicht genau wissen, dass wir dazu schweigen. Wir sollen keine üblen Worte von uns geben. Epheser 4,29, da steht, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Vielleicht hast du mal eine faule Frucht gebissen und es ist sehr unangenehm, das ist eklig. Vielleicht hast du etwas angefangen zu essen und du merkst, oh, das ist nicht mehr gut. Aber wie viel schlimmer ist es, wenn ein faules Wort aus unserem Mund kommt und vielleicht hast du ein bisschen Magenverstimmung, wenn du mal was Falsches gegessen hast, das ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist das, was aus unserem Mund herauskommt und was das für Schaden anrichten kann. Wir sollen auch nicht reden, was sich nicht gehört. Dazu möchte ich aus 1. Timotheus lesen. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 13, das schreibt Paulus explizit an jüngere Witwen. Da schreibt er, zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. Es gibt Dinge für uns Christen, die sich nicht gehören, wo wir uns nicht beteiligen sollen. Dinge, die lieblos sind, aber meistens erkennen wir auch das, was sich nicht gehört. Wir sollen darauf achten. Wir sollen auch mit unseren Worten, das hatte ich schon erwähnt, wir sollen nicht heucheln. Wir sollen nicht heucheln. Das bedeutet etwas vorspielen. Ja? Wir sagen etwas vor Menschen, um gut dazustehen. Aber es ist eigentlich nicht die Wahrheit. Wir verstecken etwas. Etwas, was ganz klar ist, wir sollen nicht lügen. Ich dachte da an Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte Kapitel 5. Wir könnten vielleicht sagen, naja, das war doch ein Teil der Wahrheit. Sie sagt noch ein Teil der Wahrheit. Aber Petrus sagte, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Oder besser gesagt, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Ja, es war eine Lüge. Und etwas, was der Lüge sehr nahe kommt, ist das Gerüchte verbreiten. Etwas, worauf wir sehr Acht geben müssen, auch in unserer Zeit. Manchmal hört man Dinge, vielleicht sogar von einem selbst oder von jemand anderem, wo man sich sehr, sehr sicher ist, das kann gar nicht sein. Und manchmal fragt man sich, wie kam es eigentlich zustande, dass so eine Geschichte herumgeht? Nun, wir sollen uns daran nicht beteiligen. Wie kann so etwas aussehen? Stellen wir uns zwei Frauen vor, die sich in einem Café unterhalten. Die eine Frau erzählt der anderen hier, ja, wir hatten eine hitzige Diskussion mit meinem Mann. Es war ziemlich hitzig, wir sind zu keinem Schluss gekommen. Mehr erzählt sie nicht, sie verabschieden sich. Und diese Freundin, die das gehört hat, trifft sich mit der anderen Freundin und sagt, hier, weißt du was, bei der Petra, da gibt es ziemliche Eheprobleme. Ja, die hatten eine hitzige Diskussion, ich glaube, er ist sogar handgreiflich geworden. Diese Freundin, die das hört, ist schockiert, sie geht weiter, trifft sich mit einer anderen Freundin und hat gesagt, hier, weißt du was, bei der Petra, ich glaube, da liegt schon die Scheidung auf dem Tisch. Da ist einiges vorgefallen und selbstverständlich erzählen diese Freundinnen das nur einander, um dafür zu beten. Das ist keine Frage, ja, das ist ein sehr christliches Argument heutzutage, das ist ein Gebetsanliegen. Aber so entstehen oft Gerüchte und deswegen sollten auch wir einfach aufpassen, was wir sagen. Ist die Information, die wir weitergeben, ist es wahr, wissen wir das? Ich habe darüber nachgedacht, warum versuchen wir manchmal Geschichten aufzuschmücken? Ja, wir wollen etwas Interessantes weitergeben, oder? Wenn diese Freundin der anderen Freundin erzählt, ja, die hatten eine Diskussion, ist doch nicht so spannend, oder? Viel spannender ist, wenn er handgreiflich geworden ist. Und da sehen wir auch oft diese egoistischen Motive und das Böse in unserem Herzen, dass wir versuchen, Menschen zu imponieren. Uns geht es nicht um die Wahrheit, sondern Wir wollen gut dastehen, wir wollen etwas zu sagen haben. Und wir sollen gerade auch solche kleinen Feuer früh löschen. Das sind eigentlich kleine Lügen. Sie sind wie ein Schneeball, der den Berg runterrollt und immer größer wird und vielleicht zu einer Lawine wird und einen großen Schaden anrichtet. Wer von uns hat nicht schon mit zwei verschiedenen Personen gesprochen? Vielleicht erst mit der ersten Person und sie hat dir eine Geschichte erzählt und du hast gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass die andere Person so etwas tut oder so etwas sagt. Und dann, wie es kommen soll, sprichst du mit der anderen Person und du hast gesagt, die Geschichte habe ich ganz anders gehört. Deswegen sollten wir manchmal eine gesunde Skepsis an den Tag legen. Eine gesunde Skepsis. Wir sollen nicht immer misstrauisch sein, gerade wenn liebe Menschen uns etwas erzählen. Aber eine gesunde Skepsis ist manchmal sehr, sehr hilfreich. Wir sollen auch nicht bedachtlos mit unseren Worten umgehen. Ich möchte lesen aus Matthäus 12, die Verse 36 und 37. Einfach gesagt, wir sollen nicht schwätzen. Matthäus 12, 36 und 37, da heißt es, sagt der Jesus, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Nochmal Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Ja, wir haben auch Rechenschaft zu geben. Deswegen sollen wir einfach bedenken, was wir reden. Es ist ganz normal, auch dass unsere Worte unterschiedliche Gewichte haben, sage ich mal, oder eine unterschiedliche Gewichtung. Wenn ich hier stehe, haben meine Worte ein besonderes Gewicht, weil ich Gottes Wort weitergebe. Deswegen haben wir auch gelesen in Jakobus 3, werdet nicht in vieler Zahl Lehrer. Es gibt aber auch Sachen, die vielleicht von weniger Bedeutung sind, wenn ich euch beispielsweise erzähle, was ich gestern gegessen habe. Es hat nicht so einen Einfluss. Ja, es hat keinen großen Einfluss, aber es gibt Worte, die haben sehr großen Einfluss und wir sollen einfach bedenken, was wir reden. Manchmal können wir sehr, sehr viel reden und sehr wenig sagen. Ja. Häufig wurde das auch schon von Predigern gesagt, ja, der redet noch, aber der sagt gar nichts mehr. Der soll eigentlich zum Schluss kommen. Etwas, wie wir auch unsere Worte falsch gebrauchen können, ist beten. Tatsächlich können wir auch beten und unsere Worte falsch gebrauchen. Jesus verurteilte beispielsweise das Plappern beim Beten. Menschen taten es, um gesehen zu werden, gehört zu werden. Ja, haben sich an die Straßen gestellt, dort wurden sie gesehen. Das war ihr Ziel, sie haben geplappert. Außerdem meinten sie, wenn sie schöne Worte reden, dann wird Gott sie erhören. Aber Gott weiß doch schon, was in unserem Herzen ist, bevor wir beten. Also geht es uns auch da nicht darum, beim Beten besonders tolle Worte zu sprechen. Darum geht es nicht. Es gibt Menschen, die können sehr, sehr schön Sätze bilden und das ist auch sehr schön und nicht schlecht. Aber wenn wir zum Herrn kommen, dann dürfen wir kommen wie ein Kind. Meine Tochter kommt zu mir und sagt, ich möchte bitte trinken. Ja? Oder gib mir bitte was zu trinken. Und ich gebe es ihr. Und wenn wir zum Herrn kommen, dann gibt er uns, was wir nötig haben. Wenn ich meinem Kind etwas gebe, und so sagt es Jesus an anderer Stelle, der ich böse bin, wenn ich als sein Vater, der ich böse bin, eigentlich vom Herzen her, meinem Kind etwas Gutes geben kann, wie viel mehr wird Gott uns Gutes geben? Deswegen sollen wir auch nicht plappern, auch beim Beten, wir sollten nicht daran denken, was denkt vielleicht der andere, wenn ich jetzt bete. Wir sollten auch beim Beten nicht versuchen, andere zu ermahnen, das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern wenn wir beten, dann sollen wir beten, nämlich mit dem Herrn reden. Das ist einfaches Gebet. Beten bedeutet, Gott etwas zu bitten, Gott zu danken, Gott zu loben. Und wenn wir alle diese Dinge anschauen, wie wir unsere Worte falsch gebrauchen, dann offenbart es eigentlich immer wieder unser Herz. Ich gehe wieder mal die Dinge durch. Keine üblen Worte oder Reden, was sich nicht gehört, Heuchelei, Lüge oder auch falsches Beten. All diese Dinge, wenn wir sie tun, zeigen eigentlich, wir wollen uns darstellen. Uns geht es nicht primär um Gottes Ehre, sondern es geht uns darum, wir wollen gut dastehen. Und wenn du wieder einmal vielleicht merkst, wie du heuchelst oder versuchst mit deinem Gebet jemanden zu imponieren oder lügst oder nur eine Teilwahrheit sagst, was auch eine Lüge ist. Wenn du das tust, frage dich, was ist deine Motivation eigentlich? Warum hast du das jetzt so gemacht? Es geht nicht bloß darum, am Ende zu sagen, oh, das war schlecht, ich mach's nicht mehr, sondern was ist deine Motivation? Weil wenn du merkst, oh, das war egoistisch, das war selbstsüchtig, dann kannst du sagen, Herr, ich bin ein selbstsüchtiger Mensch, ich bin ein Egoist, bitte vergib mir, dass ich ein Egoist bin. Dann kannst du wirklich Buße tun. Ansonsten ist unsere Umkehr sehr oberflächlich. Ah, ich war nicht so nett. Gut. Wir können entweder sagen, ich war nicht so nett oder aber ich war lieblos. Das ist ein Unterschied, nicht wahr? Deswegen sollen wir darauf achten, was wir reden. Aber wir können unsere Worte auch richtig gebrauchen. Ich dachte da auch einfach an das, was wir in Römer 10 lesen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wir können Menschen zum Glauben führen. Und Predigt bedeutet nicht nur das, was wir oft unter Predigt verstehen von hier, sondern aus dem Wort Gottes. Jemand sagt etwas aus dem Wort Gottes, ein Mensch hört es und er glaubt. Wir können also Menschen zu Gott führen, nur mit Worten. Und sogar nicht mit unseren Worten, sondern mit Gottes Worten. Unser Reden soll auch freundlich sein. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, heißt es in der Schrift. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Das können wir ganz praktisch üben, auch wenn wir morgens vielleicht müde sind, Leute freundlich zu grüßen. Das gehört auch dazu. Unser Reden sollte auch beherrscht sein und sanft. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo es sehr schwierig ist, sanft und beherrscht zu bleiben. In Sprüche 15,1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand vielleicht etwas ganz Übles zu jemandem gesagt hat? Und man merkt, oh, die Stimmung, die ist nicht gut. Aber die andere Person, ein Christ, handelt sanft, handelt beherrscht. Und man merkt, oh, es wird auf einmal ruhiger, okay. Hätte die Person anders gehandelt, wäre hier gleich ein großer Streit da. Ich war einmal in einer, es war nicht in dieser Gemeinde, in unserer alten Gemeinde, in einer Gemeindestunde. Und das war eine typische Gemeindestunde. Manchmal, es war etwas hitzig. Und eine ältere Frau warf etwas dem Ältesten vor. Und man hat gemerkt, wie die Stimmung auf einmal negativ wurde. Aber er hat in Liebe und mit einem bisschen Humor, mit einem richtig angewendeten Humor geantwortet, dass die alle etwas schmunzeln mussten, lachen mussten. Und man hat gemerkt, die Situation, sie wurde ruhig. So, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Darauf sollen wir achten. Ist unser Reden sanft? Ist unser Reden beherrscht? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte und auch Selbstbeherrschung. Das soll uns kennzeichnen. Wir sollen nicht immer reagieren, wie andere reagieren. Das ist denen ihre Sache, aber wie reagieren wir darauf? Sprüche 16, 32, vielleicht für die Jüngeren interessant, heute gibt es viele Filme mit Superhelden und so weiter. Aber lasst uns schauen, was Gott darüber denkt. Wer ist wirklich ein Held bei Gott? Sprüche 16, 32. Besser ein Langmütiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Da gibt es vielleicht Helden, sie retten vielleicht ein ganzes Land und brüsten sich damit. Aber dem Herrn gefällt es, wenn jemand seinen Geist beherrschen kann. Und das ist schwer. So denkt der Herr wirklich. Wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Wir müssen lernen zu denken, wie der Herr denkt. Unser Reden sollte auch überlegt sein. In schwierigen Situationen, wenn man weiß, dass man vielleicht ein Gespräch führen muss, ist es gut, vorab dafür zu beten. In Jakobus 1 lesen wir, wir sollen um Weisheit beten. Und der Herr gibt es uns gerne. Er möchte es uns gerne geben. Jakobus 1, 19 heißt es außerdem, der wahrscheinlich praktischste Vers, was für mich das Reden angeht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wie kann man schnell hören? Ich kann nicht schnell hören. Wenn jemand mit mir redet, ich höre, aber er redet, also ich kann nicht schneller hören, als er redet eigentlich. Aber was gemeint ist, ist, wenn jemand redet, hör zu, halte deinen Mund, hör erstmal zu, was diese Person sagen möchte. Und hier heißt es auch langsam zum Reden, also warte ab. Gerade wenn es vielleicht hitzig ist, wenn du merkst, in deinem Herzen brodelt es, langsam. Manchmal ist es besser, dann gar nichts zu sagen, als etwas überstürzt zu sagen. Sprüche 18, 13 heißt es außerdem, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Das heißt, wir sollen zuhören. Ja, wir sollen auch antworten, gerade wenn man vielleicht in einer Diskussion ist, vielleicht wenn man evangelisiert, mit jemandem über den Glauben spricht, höre ihm zu. Höre ihm ruhig zu, was er glaubt, auch wenn du denkst, das ist Blödsinn. Auch wenn du denkst, davon halte ich gar nichts. Höre trotzdem zu. Und umso besser du zuhörst, wird dir auch die Person zuhören, mit der du darüber sprichst. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Also wir sollen überlegt handeln. Außerdem soll unser Wort, das, was wir reden, auch zur rechten Zeit sein. Es kann vorkommen, dass wir Richtiges sagen, aber zur falschen Zeit. Das passiert. Stellt euch mal vor, jetzt in dieser traurigen Zeit für die Kinder von der Erna Jotz, kommt jemand zu ihnen, zu den Kindern, ein Christ zum Beispiel, und sagt, ah, wisst ihr was, ihr braucht gar nicht traurig zu sein, der Herr hat doch alles in der Hand, der Herr hat das geführt, der Herr hat den Tag festgesetzt. Sie sollte jetzt sterben. Ist es wahr? Das stimmt. Es ist wahr, der Herr hat es festgesetzt, es war jetzt der Zeitpunkt. Aber war es der richtige Zeitpunkt, dieses zu sagen? 99% der Fälle wahrscheinlich nicht. Es waren richtige Worte, es waren sogar Worte aus der Bibel, aber zur falschen Zeit. Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass unsere Worte, die wahr sind, dass sie auch angepasst sind auf die Situation. Ja, dass wir nicht einfach selbst mit Bibelversen Menschen vielleicht erschlagen. Manchmal brauchen Menschen, wie in dem Fall von unserer Schwester Erna Jotz, dass man einfach mitweint und mittrauert. Das ist jetzt an der Stelle und nicht große Belehrungen. Sprüche 15, 23 heißt es, ein Mann hat Freude an der treffenden Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit wie gut. Das heißt, wir sollten darauf achten, nicht nur, dass wir was Richtiges sagen, sondern auch zur richtigen Zeit. Und das bedarf manchmal Weisheit. Manchmal kommt man mit Menschen ins Gespräch, man weiß, was wahr ist, aber man fragt sich, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Da bedarf es an Weisheit, da können wir den Herrn um Weisheit bitten. Wir wünschen uns gerne, dass es eine Schablone gibt, nicht wahr? In dieser Situation sage ich immer das, in dieser Situation sage ich immer das. Aber man weiß, in der Ehe, in der, mit Kindern, an der Arbeitsstelle, mit Geschwistern, mit Freunden, so läuft das nicht. Jede Situation ist unterschiedlich und jede Person ist unterschiedlich. Wir brauchen Weisheit. Da sind wir abhängig vom Herrn. Wir reden außerdem mit verschiedenen Menschen auf verschiedene Weise und das ist auch in Ordnung so. Ich rede beispielsweise mit einem kleinen Kind anders als mit einer Person, die älter ist. Mit ihr rede ich respektvoller, mit mehr Achtung. Mit einem Kind rede ich kindlicher und das ist auch in Ordnung. Und selbst Paulus gebot dem Timotheus, das zu machen. In 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 1, 1. Timotheus Kapitel 5 Vers 1 schreibt Paulus an Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also Paulus zeigt auf, rede mit den verschiedenen Personen anders, weil du auch eine unterschiedliche Beziehung zu den verschiedenen Leuten hast. Selbstverständlich sollen wir alles in Liebe sprechen. Manchmal müssen wir Menschen die Wahrheit sagen. Und weil es eh schon schwer ist, diese Wahrheit aufzunehmen, sollen wir es den Menschen nicht schwerer machen und es lieblos machen, sondern es soll von Gebet begleitet sein. Mein Gegenüber, er soll verstehen, es geht mir nicht darum, einfach nur dir eins auszuwischen, sondern mein Gegenüber soll verstehen, ich bin besorgt um sie. Das ist wichtig. Und wir sollen auch was unser Reden angeht, wie wir andere Menschen behandeln, ich spreche nicht nur vom Reden allgemein, von unserem Umgang mit anderen Menschen, sollten wir auch auf Menschen hören, die uns lieben, die um uns herum sind. Und oft weisen sie uns auch darauf hin, sagen, hier, das fand ich etwas grob oder das fand ich nicht richtig von dir. Da sollten wir auch darauf hören. Wenn uns jemand etwas sagt, wir sollen das prüfen, aber auch einfach darauf hören. Was sagen Menschen? Oder wenn wir selbst unsicher manchmal sind, können wir unsere Nächsten fragen, hier habe ich das richtig gemacht? Oder hast du einen Tipp für mich, wie ich das besser machen kann? Ich habe schon häufig erwähnt, wir sollten um Weisheit beten, weil es keine Schablone gibt. Und wir sollten überall den Herrn ehren mit unseren Worten. Nicht nur heute am Sonntag hier, nicht nur am Arbeitsplatz, auch am Sportplatz. Der Herr ist überall. Und er weiß, er kennt uns. Wir sollten auch das, was wir versprechen, das sollten wir einhalten. Und ich habe mit der Zeit gelernt, ich sollte einfach weniger versprechen, dann muss ich weniger einhalten. Und das ist nicht Faulheit oder lieblos, sondern ich habe es so oft erlebt, dass ich etwas versprochen habe und am Ende habe ich gemerkt, das schaffe ich gar nicht. Deswegen pass auch einfach darauf auf, was du versprichst, damit du sicher gehen kannst, dass du es auch einhalten kannst. Und achte auf scheinbare Kleinigkeiten. Ein kleines Danke oder ein Bitte kann manchmal Großes bewirken. Nicht umsonst bringt man das den kleinen Kindern früh bei, sagt Danke, sagt Bitte. Da bereitet vielleicht eine Frau ein leckeres Essen vor, stand lange dafür in der Küche und der Mann und die Kinder oder die Freunde oder wer auch immer geht ohne Wort vom Tisch, ohne Lob, ohne sich zu bedanken. Das bewirkt etwas. Das bewirkt etwas bei der Person, die das zubereitet hat. Und außerdem sollen wir nicht nur Sprecher sein, sondern auch Täter. Ich weiß, dass es eigentlich heißt, nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Aber ich denke, es ist auch wahr, wenn wir sagen, wir sollten nicht nur Sprecher oder Redner oder Erzähler sein, sondern auch Täter. Unsere Worte, sie sollen mit unseren Taten übereinstimmen. Tun wir das, was wir für richtig und wahr erklären, sind unsere Worte mit unseren Taten konform. Das waren ein paar Beispiele, wie wir richtig mit unseren Worten umgehen können. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Als erstes habe ich versucht aufzuzeigen, dass Worte wirklich Macht haben. Sie prägen, sie geben Wegweisung, sie haben Einfluss. Dann habe ich versucht aufzuzeigen, dass wir mit unserem Reden falsch umgehen können. Wir können uns versündigen und das alles kommt aus unserem Herzen. Und dass es nicht bloß darum geht, gute Worte von uns zu geben, sondern eine persönliche Beziehung mit dem Herrn zu haben, indem wir sein Wort lesen, beten, Gemeinschaft miteinander haben und uns von Gott verändern lassen. Das wird auch Einfluss auf unser Reden haben. Und haben wir gesehen, wie man richtig und falsch mit uns, mit den Lippen umgehen kann, Worte von sich geben kann. Mein letzter Punkt lautet das Evangelium und unsere Worte. Vielleicht bist du jemand, der sehr korrekt mit seinen Worten umgeht, bist ein weiser Mensch, du achtest darauf, was du sagst und von dir gibst. Aber jeder von uns, und ich denke, das wird keiner abstreiten, nein, jeder von uns hat mit seinen Worten gesündigt. Was machen wir mit dieser Sünde? Was ist mit den Worten, die falsch, die lieblos, die böse waren? Was machen wir damit? Ich denke, wenn wir nur einmal unsere Sünden sehen könnten, die wir nur mit unseren Lippen begangen haben, innerhalb einer Woche, ich denke, wir wären schockiert. Ich denke, wir wären manchmal schockiert darüber. Und diese Sünde, sie klagen uns an, sie zeigen uns ganz klar, du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Und hier kommen wir wieder zum Evangelium. Ein Vers, der mich in letzter Zeit begleitet, ist Johannes 1, 29. Da heißt es, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich denke, wir können über uns sehr viel reden und wir merken immer wieder, aber da ist Sünde, da ist Sünde, da ist Sünde, da ist Sünde. Und das auch, wenn wir über unser Reden sprechen, wenn wir darüber nachdenken, wir sehen, oh, da habe ich mich versündigt, das war lieblos. Da wollte ich vielleicht sogar gar nicht mit einer Person sprechen. Und dann müssen wir uns wieder erinnern, 1. Johannes 2, was ist, wenn wir sündigen? Da haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und das soll uns fröhlich machen. Ja, wir müssen den Vater um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben. Aber gleichzeitig können wir auch in dem Moment wissen, wenn wir sündigen oder wenn uns das jetzt bewusst wird, dass wir uns versündigt haben, wir haben einen Fürsprecher, Jesus. Und Jesus ist nicht nur für die vergangenen Sünden gestorben, nicht nur für das, was ich vielleicht heute tue, sondern auch für das, was ich in 10 Jahren, wenn ich leben werde, was auch immer sein wird, was ich da tun werde, dafür ist Jesus schon gestorben. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Daran sollen wir uns immer erinnern. Selbst wenn wir jetzt weiter vorangehen, wir müssen uns erinnern, ich werde immer wieder mich daran erinnern müssen, Jesus ist dafür gestorben und ich muss immer wieder umkehren. Aber wir werden, selbst wenn wir reifer werden, selbst wenn wir darin wachsen, mit dem, was wir sagen, dass wir uns weniger versündigen, wenn wir reifen, wir werden immer wieder sehen, aber da habe ich gesündigt. Und dann können wir zum Herrn kommen und dem Herrn danken. Danke, dass du dafür gestorben bist, Herr Jesus. Danke, dass du alles dafür getan hast. Und diese Vergebung wird uns motivieren, weiterzumachen. Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn wir einfach weiter aus eigener Kraft kämpfen werden und versuchen werden, ein besserer Mensch zu werden, oh, wir werden aufgeben, wir werden frustriert werden. Aber wenn wir mit der Gnade des Herrn weitergehen, werden wir gestärkt werden. Er hat die Schuld nämlich für uns getragen. Gnade ist nicht nur für Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, sondern wir brauchen Gnade jeden Tag und sollen den Herrn täglich dafür preisen. Und unsere Antwort auf diese große Vergebung sollte sein, wenn du mir so viel vergeben hast, dann will ich mich nicht mehr versündigen. Und gerade auch, um das Thema von heute nochmal aufzugreifen, wenn du mir so viel vergeben hast, all das, was ich von mir gegeben habe, all die Lieblosigkeit, all den Hass, wenn du mir das alles vergeben hast, dann will ich dich jetzt ehren mit meinen Lippen. Ich will dich loben, ich will dich preisen, ich will von dir erzählen und das sagen, was dich ehrt. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast die Sprache erfunden, du hast eine Beziehung mit dem Menschen begonnen, du hast mit ihnen geredet und auch wenn die Beziehung dann durch die Sünde zerbrochen worden ist, hast du uns deinen Sohn geschickt. Und er wird beschrieben als das Wort. Das Wort wurde Fleisch und er hat zu uns gesprochen. Und wir danken dir, dass wir auch dein Wort haben, wo du zu uns sprichst. Und ja, wir müssen uns auch klar machen, wie oft haben wir uns versündigt, wie oft waren unsere Worte lieblos, feige oder was auch immer, Herr. Du weißt es. Danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass wir in Jesus Christus die Vergebung haben. Wir bitten dich, Herr, dass wir als Antwort darauf wirklich dankbar sind und dich ehren, Herr. Dass wir unseren ganzen Leib dir geben, unsere Füße, unsere Hände, unsere Ohren, unsere Augen, auch unseren Mund. Dass wir reden, was dir gefällt, was dich ehrt. Amen.